Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Dann darf ich alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben wieder heute eine Ausgabe von Frisch serviert. Jetzt muss ich gerade mal rüber zu unserem Aufnahmeleiter, dem lieben Asen, gucken. Die 97. Folge, ist das richtig? 97. Ich habe richtig gezählt. Das ist doch wunderbar. Wir nähern uns also langsam der 100 an. Wir, das sind, ich darf meine Mitdiskutanten heute vorstellen, einmal die Kerstin Holz. Kerstin, hallo.
Hallo, Arne.
Dazu ist der Ronald wieder dabei. Hallo, Ronald.
Hallo, Arne.
Und natürlich der Christian Käse, auch bekannt. Hallo, Christian.
Hallo.
Und wir haben heute wieder eine Mischung, unser Kessel Buntes, wie wir das so nennen. Drei verschiedene Themengebiete. Wir reden über die Rechtsprechung ein wenig, was der Gesetzgeber derzeit alles sozusagen auf die Schiene bringt. Dann reden wir natürlich über die Mindestbesteuerung. Da ist natürlich auch ein neues Gesetzgebungsverfahren am Laufen. Mindeststeueranpassungsgesetz als zweites vom Ronald. Und dann gibt's ein neues vom BfH. Ein BfH-Beschluss zur Frage, welche Arten von E-Mails eigentlich vorzulegen sind in einer Betriebsprüfung oder auch ansonsten auf Anforderungen. Ganz spannendes Verfahren. Als allerletztes, und ich würde denken, wir legen mal los mit der Gesetzgebung. Und Kerstin, das hast du dir angenommen für heute.
Genau, und zwar versuchen wir mal ein bisschen einen Überblick zu geben über das, was alles so zurzeit in Gesetzgebungsverfahren sind. Das sind nämlich ganz viele verschiedene Gesetze. In mehreren sind so ein paar steuerliche Regelungen und deswegen wollen wir wenigstens mal hier ein paar Schlagworte nennen, damit man weiß, in welchem Gesetz man eine entsprechende Regelung suchen muss. Vielleicht nochmal ein kleiner Rückblick. Wir hatten vor ein paar Ausgaben ja schon über den Entwurf des Investitionssofortprogramms gesprochen. Das war ja Stichwort damals der Investitionsbooster mit der degressiven AFA. Oder auch die Senkung des Körperschaftssteuersatzes ab 2028. Das ist mittlerweile beschlossen und verkündet. Das kann man im Bundesgesetzblatt nachlesen. Und wir hatten bei der Vorstellung auch schon mehrere Maßnahmen genannt, die man vielleicht so aus der Tagespresse gehört hat, aus dem Koalitionsvertrag, die in diesem Gesetz nicht drin sind. Aber wie gesagt, wir haben jetzt eine ganze Reihe von anderen Gesetzen und die eine oder andere Regelung kommt da auch drin vor. Wir haben eine ganze Menge von Gesetzen, die jetzt schon, wo schon Regierungsentwürfe vorliegen. Das heißt, das Bundeskabinett hat diese Entwürfe schon beschlossen und die ganzen Gesetzgebungsprozesse, Zustimmung, Bundestag, Bundesrat, laufen jetzt an mit unterschiedlichen Zeitplänen natürlich. Fangen wir mal an mit dem Standortfördergesetz. Ist jetzt nicht in erster Linie ein steuerliches Gesetz, im Fokus steht da drin, den Finanzstandort Deutschland zu stärken. Aber es sind eben auch ein paar steuerliche Regelungen drin. Und zwar ist dort im ESCG eine Regelung im § 6b Absatz 10 ESCG vorgesehen, die angepasst wird. Es geht nämlich um den Höchstbetrag bei der Übertragung stiller Reserven aus Gewinnen bei der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften auf bestimmte Reinvestitionen, auch in bestimmten Zeiträumen. Da gab es bisher einen Höchstbetrag von 500.000 Euro, der wird jetzt auf 2 Millionen angehoben, immerhin vervierfacht. Das ist ja schon mal eine ordentliche Erhöhung. Betrifft natürlich Vorgänge im Betriebsvermögen. Diese Regelung war auch schon mal in einem Gesetz vorgesehen. Das hat in der letzten Legislatur keinen Abschluss mehr gefunden. Das zweite Zukunftsfinanzierungsgesetz wird jetzt wieder aufgegriffen. Da vielleicht ganz spannend der Anwendungszeitpunkt, denn die Anhebung des Höchstbetrags soll greifen für Veräußerungsgewinne, die nach dem Tag nach der Verkündung beginnenden Wirtschaftsjahren entstehen. Und da ist der Zeitplan des Gesetzes spannend, weil das ist eins der wenigen Gesetze, die vermutlich nicht mehr in 2025 abgeschlossen wird, weil nach vorläufigen Zeitplan soll der Bundesrat erst im Januar 2026 dazu befinden. Das heißt, wir haben das erst nächstes Jahr im Bundesgesetzblatt und würde dann bei kalendergleichem Wirtschaftsjahr erst 2027 Anwendung finden. Außerhalb des ESCG sind dort im Investitionssteuergesetz noch eine ganze Reihe an Maßnahmen vorgesehen. Da nenne ich nur ein paar Stichworte, weil ich in den Regelungen ehrlicherweise auch nicht ganz so firm bin. Aber es geht da um die Qualifikation von Investmentsfonds. Es geht um die Behandlung von Einkünften, die über Personengesellschaft erzielt werden. Es gibt auch Änderungen bei der Gültigkeitsdauer von Statusbescheinigung und Änderungen bei Ausnahmen von der Gewerbesteuerpflicht. Also ein Blick ins Investmentsteuergesetz, wer damit zu tun hat, lohnt sich im Standortfördergesetz. Gehen wir mal zum nächsten Gesetz, Steueränderungsgesetz 2025. Auch da liegt schon ein Regierungsentwurf vor. Da kommen jetzt auch ein paar Schlagworte, die man einfach in den letzten Monaten häufiger gehört hat. Da drin enthalten ist die Anhebung der Entfernungspauschale auf 38 Cent und zwar ab dem ersten Entfernungskilometer. Das gab es ja vorher erst ab dem 21. Das soll ab 2026 in Kraft treten. In dem Steueränderungsgesetz 25 ist auch die Reduzierung des Umsatzsteuersatzes für bestimmte Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen, also nur das Essen, nicht die Getränke, auch das ab 2026. Und da ist eine ganze Menge im Bezug auf das Gemeinnützigkeitsrecht drin, also wirklich diverse einzelne Maßnahmen. Die Freigrenze bei wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben wird angehoben. Die Übungsleiterpauschale wird angehoben von 3.000 auf 3.300 Euro. Da muss man schon ordentlich ein paar Stunden im Sportverein geben, bis man dieses Ganze erreicht hat. Genauso das, die Anhebung der Freigrenze bei der Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung. Einführung von E-Sport wird als neuer gemeinnütziger Zweck eingeführt, der förderfähig ist. Und als ich das gelesen habe, dachte ich erstmal, was ist ein E-Sport? Setze ich mich jetzt auf einen E-Roller und fahre durch die Gegend? Aber nein, E-Sport, das ist, ich habe mal in der Begründung gelesen, das ist der Wettkampf zwischen menschlichen Personen in Computer- und Videospielen. Der Spielerfolg ist messbar, beruht auf motorischen und taktischen und strategischen Fähigkeiten. Und durch den E-Sport wird die Zusammenarbeit in einem Team sowie die Reaktionsfähigkeit geschult, steht dort. Und das stellt maßgebliche Faktoren für den Erfolg dar. Also ehrlicherweise als Mutter von zwei Teenager-Kindern würde ich sagen, die sollen sich lieber im Sport anmelden, weil da ist ja auch die Übungsleiterpauschale jetzt angehoben. Aber gut, ist jetzt Regelung vorgesehen, E-Sport als förderfähiger, gemeinnütziger Zweck. Dieses Gesetzgebungsverfahren soll in 2025 noch abgeschlossen werden. Dann vielleicht noch ein Hinweis auf ein anderes Gesetz, und zwar das DAG 8 Umsetzungsgesetz, also Amtshilferichtlinie, DAG 8, also 8 Änderungsrichtlinie. Da will ich gar nicht groß drauf eingehen. DAG 8, das ist der Meldestandard für Transaktionen mit Kryptowährungen. Aber in dem Gesetz ist auch einiges in Bezug auf DAG 6, also die Meldepflichten für die internationalen Gestaltungen drin. Und zwar sind die zu meldenden Informationen vorgesehen, dass die ausgeweitet werden. Und es gibt auch Änderungen bei der Definition der Ordnungswidrigkeit. Und zwar zu den bisherigen drei Tatbeständen kommt ein vierter Tatbestand dazu, wenn unrichtige Angaben gemacht werden. Also manchmal ist es ja so, man erwartet von den Gesetzesnamen gar nicht, dass da noch andere Regelungen drin sind. Genau auch hier so in dem DAG 6, DAG 8 Umsetzungsgesetz sind auch Regelungen zu DAG 6 enthalten. Ein kleiner Teaser, wenn wir jetzt beim Ertragssteuerrecht die Änderung eben schon hatten. Auch Ronald wird nachher noch im Mindeststeueranpassungsgesetz auch einige Regelungen im ESTG und ASTG vorstellen. Also auch da wieder Sachen, die man eigentlich vom Namen des Gesetzes nicht erwartet. Ja, das gibt dann noch andere Gesetze, nur ganz kurz Gesetz zur Aufhebung der Freizone Cuxhaven und zur Änderung weiterer Vorschriften. Da würde man vielleicht vermutlich aus dem Namen auch nichts Steuerliches erwarten. Da ist eine Steuerentlastung für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe drin, Stichwort Agrardiesel. Das hat man ja auch schon das ein oder andere Mal gehört. Die Wiedereinführung ab 2026, also in diesem Gesetz. Und auch für das Energiesteuer- und Stromsteuergesetz gibt es ein drittes Gesetz zur Änderung mit diversen Maßnahmen. Das mal so als grober Überblick zu den Gesetzen, wo es schon Regierungsentwürfe gibt. Gibt natürlich auch Gerüchte, also vor der Sommerpause war schon in der Tagespresse zu lesen, dass es ein Arbeitnehmerpaket geben soll mit den Stichworten Aktivrente, steuerfreie Überstundenzuschläge oder Prämien für Teilzeitaufstocker. Da hat das Gesetzgebungsverfahren noch nicht begonnen. Es gibt also noch keinen Kabinettsbeschluss. Da müssen wir dann mal warten und würden dann bei gegebener Zeit zu diesem Verfahren berichten. Und ich glaube, Ronald, du hattest von einer Veranstaltung letzte Woche auch schon mal einen Ausblick aus 2026 mitbekommen. Also jetzt muss natürlich erstmal alles umgesetzt werden, was ich genannt habe. Aber 2026 könnten ja auch noch neue Gesetze kommen. Was hast du denn da gehört?
Genau. Wobei, Ronald, bevor wir dazu kommen, was es noch Gerüchte gibt, nur vielleicht zum derzeitigen Stand. Ganz kurz an den Christian. Der Stand, was ist deine Lieblingspakete von den vorliegenden Vorschlägen? Also ich kann nur sagen, bei dem E-Sports wäre mein Sohn auf jeden Fall total begeistert an der Stelle, wenn er da mal irgendwo seine Karriere zukünftig sieht. Bei dir Übungsleiter oder ist es doch die E-Commerce-Besteuerung?
Natürlich ist es E-Sport und Gastro-Mehrwertsteuersatz in der Kombination. Vielleicht dann kann man daddelnd in der Gaststätte sitzen. Das ist ganz gut. Wenn meine Kinder das hören würden, dann wäre der Erziehungsansatz für die nächsten Tage auch schon wieder stark gestört.
Ja. Aber für mich jetzt aus Unternehmenssicht ist das ja jetzt noch nicht so viel. Ne? Wünscht man sich noch mehr, bevor Ronald sagt, was da vielleicht noch kommt?
Ja, aus Unternehmenssicht, weil jetzt im Monat, weil ich nicht genau weiß, was er ansprechen möchte, das nicht vom Brot nehmen. Was interessant ist, sind eigentlich die Sachen, die nicht drinstehen. Was vielleicht weniger den Unternehmensbezug hat, ist, Erbschaftssteuerdiskussion ging ja brutal durch die Medien. Und wenn man da so das Narrativ verfolgt, was auch die Union einschlägt, da kriegt man so ein bisschen den Eindruck, dass die sich schon darauf vorbereiten, dass es ohne Zugeständnisse nicht ablaufen wird. Aber da ist es so, die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die würde ich persönlich nicht für dieses Jahr erwarten, aber die wird in jedem Fall abgewartet. Vorher wird bei der Erbschaftssteuer nichts passieren. Ich glaube, das wolltest du wahrscheinlich nicht ansprechen, Ronald. Ansonsten, sehr schön, ich sehe, er schüttelt den Kopf. Also bei der Erbschaftssteuer braucht man meines Erachtens dieses Jahr nichts erwarten. Da kommt dann irgendwann das BfR-Urteil.
Genau. Ja, Ronald, jetzt haben wir ein paar auch so, ich sag mal, angekündigt ist übertrieben, aber kommentierte oder besprochene mögliche Änderungen. Es gab letzte Woche eine Veranstaltung, deswegen glaube ich, kann man hier auch drüber sprechen, wo auf der Bühne sozusagen über mögliche Änderungen auch noch diskutiert wurde. Ronald, du warst anwesend, vielleicht magst du da mal drüber
Genau.
berichten.
Genau, diese ominöse Veranstaltung war das sechste Steuerforum der Finanzverwaltung, wo die finanzpolitischen Sprecher von CDU, SPD und den Grünen zusammensaßen. Erstmal großes Lob. Es herrschte nämlich weitgehend Einigkeit, dass man jetzt mal sozusagen zu Potte kommen muss, um der Wirtschaft zu helfen. Das war also sehr positiv als, sagen wir mal, einfacher Steuerbürger zu beobachten. Also großes Lob in die Richtung. Was in der Tat diskutiert wurde, waren so Themen, die haben jetzt mit Unternehmenssteuerrecht noch nicht so viel zu tun. So ein Thema wie Stichwort Alterseinkünfte, Amtsveranlagung, was man möglicherweise auch auf die Lohneinkünfte irgendwann mal ausweiten könne. Es gibt ja dieses Pilotprojekt da in Kassel. Darauf wurde eingegangen, dass man sozusagen einen Veranlagungsvorschlag macht. Vielleicht müsste man da verfahrensrechtlich auch noch nachziehen. Aber das war so ein Bereich, wo man sozusagen die Decluttering im Privatbereich betreiben möchte und dann auch noch, ich sag mal, die Decluttering im Unternehmenssteuerbereich. Da waren ja die Themen, sind ja auf dem Tisch, was die Kommission zur Unternehmenssteuerreform und zur vereinfachten Einkommensteuer vorgelegt haben. Da schien es mir auch so, dass diese Vorschläge, die da gemacht wurden, durchaus ernst genommen werden und möglicherweise dann im nächsten Jahr, wenn sozusagen dieser ganze Abwasch, den Kerstin gerade vorgestellt hat, wenn der mal fertig ist, dass man sich dann diesen Themen widmet, auch mit einem hohen Tempo will man da rangehen. Also mir schien das so, als ob uns da im nächsten Jahr noch einiges erreicht an Entwürfen, wie man sozusagen das Unternehmens- und auch das Einkommensteuerrecht mal etwas bürokratieärmer gestaltet. Das war nämlich auch das Stichwort, wir machen die Sachen, die nichts kosten. Und die Sachen, die nichts kosten, sind ja hoffentlich die Sachen, die Bürokratieabbau betreiben. Ein Kollege von mir sagt, wir hoffen mal auf Bürokratieabbau und nicht nur auf Bürokratieumbau. Das mal hier so als kleiner Bonbon. Aber es klang jedenfalls so, als ob da nächstes Jahr noch einige gute Sachen in die Pipeline kommen.
Ja, und von guten Sachen wollen wir darüber reden. Weiß nicht, ob ich jetzt die Drehe zum Mindeststeueranpassungsgesetz bekomme. Wir haben mal lange schon gedacht, die Mindestbesteuerung ist politisch tot. Aber jetzt kann ich sagen, Mindestbesteuerung ist tot. Lang lebe die Mindestbesteuerung. Wir haben nämlich jetzt hier also an der Stelle einen neuen Entwurf, wo wiederum Anpassungen zur Umsetzung der OECD-Guidance vorliegen. Ronald, was ist denn da ganz konkret das Unternehmenssteuerrecht enthalten?
Mindeststeueranpassungsgesetz, das hat ja schon eine bewegte Geschichte hinter sich. Es gab ja zwei Diskussionsentwürfe, dann einen Referentenentwurf und dann relativ schnell dahinterher doch den Regierungsentwurf. Und ich versuche jetzt einfach mal so ein bisschen nachzuzeichnen. Ich versuche mich kurz zu halten, was denn da eigentlich so an wesentlichen Maßnahmen drin ist. Ich will das nicht im Detail ausführen, sondern nur, dass man nochmal einen Überblick hat, was sozusagen die Metamorphose dieses Entwurfs über vier Stadien hinweg uns so gebracht hat. Das erste ist vielleicht nochmal ganz wichtig, auch die Begleitmaßnahmen sollte man nicht außen vor lassen. Da war ja vorgesehen, die Lizenzschranke zu streichen. Das ist da immer noch so. Den 4i möchte man plötzlich nicht mehr streichen. Man fragt sich, wieso? Weil wir haben ja eigentlich 4K und eigentlich brauchen wir den 4i nicht. Warum man ihn jetzt doch brauchen soll, muss noch erklärt werden. Aber jedenfalls ist ja jetzt die Streichung des 4i nicht mehr vorgesehen. Das hat jetzt mit Decluttering nicht so richtig viel zu tun, aber das nur so als Seitenbemerkung. Im neuen ASDG werden ja Freigrenzen erhöht, nicht mehr ganz so hoch wie vorher, nur noch 100.000 und nicht mehr 250. Beim 11 werden ein paar Sachen angepasst, so im Bereich Organschaft und auch, dass man die 8b5-Steuer bei Ausschüttungen kürzen kann. Das ist weiterhin auch so drin. Im 13 ASDG, der sollte ja eigentlich abgeschafft werden, gestrichen werden. Da hatten ja die ganzen Kollegen, die sich mit diesen Themen rumschlagen müssen in der Compliance schon gejubelt. Jetzt wird eine, ich sag mal, eine vermittelnde Lösung
zumindest aus Sicht der Regierung angestrebt, ist nämlich eine Beteiligungsschwelle von 10% einzuziehen, und zwar allein oder zusammen mit nahestehenden Personen, unter Verweis auf 7 Absatz 3 AStG, der wiederum auf 1 Absatz 2 AStG verweist, aber eben auch auf 7 Absatz 4 Satz 1, wo das abgestimmte Verhalten drinsteht, das Acting in Concert. So, ob das dann jetzt besser ist bei 10% allein oder zusammen mit diesen wachsweichen Verweisen auf den 1-2 und den 7-4 Satz 1, das Acting in Concert, sei mal dahingestellt. Schauen wir mal, was da im weiteren Gesetzgebungsverfahren in die Richtung noch mit dem 13 passiert. Dann gleich 50a, kennt ihr alle, Nachversteuerung latenter Steuerschulden, Recapture, der ist weiterhin drin, der war ganz früh schon drin. Latente Steuern, Mindeststeuerbuchwert versus Steuerbilanzwert ist auch drin. Was auch drin ist, ist dieses Thema Übernahmeergebnis bei Umwandlung. Und eine ganz wichtige neue Sache, die, glaube ich, erst im Regierungsentwurf reingekommen ist, ist der Umgang, und da können wir ja gleich auch nochmal drüber reden, was das letztlich bedeutet, der Umgang mit sogenannten Vorpillar-2-Steuern. Also Fall ist wie folgt, ich habe im FT-Verfahren Streitjahr 2020, habe die Steuern mal bezahlt und jetzt kriege ich sie 2025 wieder. Dann war ja immer die Diskussion, ja, was mache ich denn mit diesem Steuerertrag aus der Erstattung? Verhagelt ihr mir jetzt die ETR oder nicht? Oder kann ich das sozusagen ins steuerliche Nirvana zurücktragen? Nach 52 Absatz 2 war da immer so die Norm, die da im Raum stand. Vielleicht Christian Arnold, können wir da mal ganz kurz stoppen, weil ich finde, das ist eine wichtige gesetzgeberische Aussage und inwiefern die Diskussion damit erledigt ist.
Ja, also um nochmal vielleicht jetzt einzusortieren, das ist ja ein Thema, was jetzt schon eine Zeit lang auch diskutiert wird, habe ich also für den Fall, dass ich jetzt irgendein Gerichtsverfahren gewinne, das betrifft die Jahre eben vor der Einführung des Mindeststeuergesetzes, habe ich jetzt plötzlich eine Steuererstattung Ertrag und da kann es ja dann doch auch mal um größere Beträge gehen, droht es dann, dass ich das berücksichtige bei der Ermittlung der Steuern, dass ich in die Niedrigsteuergrenze eben laufe. Und da war es, glaube ich, so, dass ursprünglich eben, ich glaube, im Gesetzgebungsverfahren auch eine Veränderung ja ursprünglich vollzogen wurde, um, ich sag mal, Steuernachzahlung vielleicht auch damit reinzufügen. Das war, glaube ich, auch, Christian, sogar eine Forderung, glaube ich, sogar der Verbände, will nichts Falsches sagen, dass man das dann gleich mit berücksichtigt, weil man will ja dann diese Belastung auch im Sinne einer Höherbesteuerung berücksichtigen. Aber das Problem ist natürlich, die Erstattungen sind dann natürlich, ich sag mal, symmetrisch damit einzubeziehen. Ich hatte dazu in der ISDR auch einen Beitrag kurz geschrieben, auf das Problem auch mal dann auseinanderzunehmen. Und das ist auch schön möglich, jetzt klarzustellen. Also einige sagen, das wäre wohl richtig. Ich hielt das für richtig. Also ich befürchte, das entspricht angesichts der erstgenannten Gesetzesänderung, entsprach der bisherigen Gesetzeslage. Es war die mögliche, das drohende Szenario. Und eine Änderung ist, glaube ich, durch das BMF oder noch besser den Gesetzgeber angezeigt. Und das liegt jetzt vor, weil diese Erstattungen werden dann eben nicht mit berücksichtigt, damit wahrscheinlich auch Zahlungen entsprechend auch nicht. Aber ich glaube, dass die Zahlungen nicht berücksichtigt werden, ist hoffentlich überwiegend kein Problem, weil ja Risikovorsorge getrieben wurde, über Rückstellungsbildung doch häufig bei Unternehmen, sodass ich glaube, die Risikovorsorge ist eher die Regel, während deren die Forderungen einbuchen doch die absolute Ausnahme darstellen dürfte, weil die Anforderungen ja doch höher sind. Aber Christian, kannst du gleich was dazu sagen? Ja, da hat er eine andere Meinung, ja?
Nee, also vom Ergebnis stimme ich dir zu. Also ich halte es auch für korrekt, die Lösung, die man jetzt beschreitet. Aber der Wahrscheinlichkeitsmaßstab für die Berücksichtigung von Contingent Receivables ist ja der gleiche. Man hat sich das geändert vor ein paar Jahren. Ist jetzt auch more likely than not für Steuererstattungen anzusetzen. Also insofern von der Wahrscheinlichkeit her ist es egal. In der Praxis ist es natürlich so, dass man immer noch ein bisschen vorsichtiger ist bei Steuerforderungen mit dem Ansatz als bei Risikorückstellungen. Das heißt, die Risikorückstellung bildet man etwas schneller als die an Asset für eine erwartete Steuererstattung. Ja. Ich halte es für richtig, weil es eben die Zeiträume betrifft, die Vorperioden betreffen, in denen die globale Mindeststeuer noch nicht galt. Deswegen sollten sie eigentlich auch nicht berücksichtigt werden. Das rauszuschmeißen halte ich für absolut konsequent.
Genau, also ich hatte auch ehrlicherweise HGB so ein bisschen im Kopf, du hast natürlich jetzt auf die IWS richtigerweise geschaut, von daher...
HGB, es ist immer wichtig, dass man sich eine Hintertür offen lässt, bei HGB hast du natürlich komplett recht und ich will auch nicht behaupten, dass wir HGB hier wegignorieren würden, aber... Natürlich die HB2, also
das vielleicht genau. Nochmal ein Punkt, was ich, Ronald, da wolltest du auch vielleicht nochmal drauf eingehen, ein Punkt, der nicht angesprochen im Gesetzgebungsverfahren ist, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn die Steuererstattung in der Pillar 2-Zeit erfolgt, aber für eine Gesellschaft, die hinzugekauft wurde. Das ist ja auch so ein bisschen ein Problem, wenn ich mir auf Show stelle, Christian, ihr kauft eine Gesellschaft dazu, plötzlich gewinnt ihr für eine der Tochtergesellschaften das Verfahren in irgendeinem Land, wo, ich sag mal, die Steuerquote gerade so um die 15 herum schwadroniert, droht es dann plötzlich in die Bestellung kommen. Das steht da jetzt nicht mehr drin. Das kann man jetzt frei deuten, was das bedeutet. Es gilt noch quasi die alte Gesetzeslage. Ich sag mal, es wäre natürlich schön, wenn man da auch eine Klarstellung hinbekäme, was das dann eben bedeutet, weil das ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig in der Praxis und für die M&A-Frage, für die M&A-Praxis wichtig, wie da Verträge vorgesehen wird. Die Sorgen, die man natürlich haben könnte, wenn man diesen Fall jetzt so regelt, dass es dann, also die berücksichtigen laufende Rechnung für die M&A-Fälle dann vielleicht auch gerade gilt, wenn man das jetzt hier nicht geregelt hat oder das nicht mit reingenommen hat, dass es rausfällt. Aber das kann man jetzt so oder so deuten. Ronald, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen willst noch.
Ne? Ja, also ich kann dazu nur sagen, da gilt in der Tat, dass diese Vorschrift nicht gilt. Das heißt, man muss sich die Frage stellen, ob dieser 52, der den Rücktrag da von der Erstattung vorsieht, den 52.2, ob der halt sozusagen M&I-gruppenübergreifend anwendbar ist und wenn ja, mit welcher Folge. Das ist, glaube ich, offen. Das hat eine Erklärung, aber in der Tat damit gelöst ist das Problem nicht. Vielleicht noch ein letzter Hinweis hier. Ihr habt ja auch viel über Uncertain Tax Positions geredet. Da waren ja auch noch Anpassungen in der Welt, in der Diskussion, weil im deutschen Gesetz steht ja nur ungewisse Steuerrückstellung und nicht Steuerposition. Da wollte man ja eigentlich auch noch OECD-konform werden. Das ist hier alles noch nicht drin. Und noch ein letzter Hinweis zu dem Bereich hier, dass das Ganze mit dem, dass man diese Vorpillar-2-Steuern rausnimmt, gilt nicht für den CBCA-Safe-Hour explizit. Das heißt also, wenn man so eine Steuererstattung hat, kann es sein, dass die vereinfachte CBCA-Safe-Hour ETR einem um die Ohren fliegt und man damit in die Vollberechnung gedrängt wird, mit der ganzen Folge, dass man eben, wie der Name schon sagt, voll rechnen muss. Also es ist sozusagen, die Sektkurven kann man knallen lassen. Aber man muss sich immer gewähr sein, es ist dann vielleicht doch am Ende ein bisschen komplizierter, als wenn man sagt, wir hätten das auch im CBCA-Safe Harbor gerne so gehabt. Da steht in der Begründung, und das macht man aus Vereinfachungsgründen. Also ich weiß nicht, wenn die Steuererstattung sehr, sehr klar bezifferbar ist, warum das dann nicht auch einfach sein soll, sie im CBCA-Safe Harbor auszunehmen. Aber ich glaube, wir sind ja glücklich mit dem, was wir jetzt erstmal haben.
Aber wichtiger Punkt in der Tat, weil viele ja mit dem Safe Harbor auch vor allem in Deutschland dann auch rechnen an der Stelle. Aber Voraussetzung ist natürlich auch, die Steuererstattung muss so groß sein, dass ich dann unter die 15% laufe. Ne? Also der Umstand, wenn ich das nur berücksichtige, führt noch nicht dazu, um das mal klarzustellen, dass ich voll rechnen muss. Aber ja, bei hohen Beträgen kann das ein Thema werden. Christian, eher weinendes Auge, eher lachendes Auge, wenn man das jetzt anguckt.
Mit Blick auf den Country-by-Country-Safe-Harbor ist es natürlich ein weinendes Auge, hat der Ronald ja eben ausgeführt. Wir schauen aber ja immer nach vorne und ja, da steht ja der Permanent ETR-Safe-Harbor höchstwahrscheinlich vor der Tür. Letzte Woche war ja das Treffen der Working Party 11, Montag bis Mittwoch. Und von dem, was man so hört, gibt es da Bewegung. Das heißt, es ist zu erwarten, dass der Country-by-Country-Safe-Harbor wegfällt, aber es wird auch einen Ersatz dafür geben. Ob der so fantastisch ist, ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Wenn er verabschiedet ist, machen wir dafür mal, glaube ich, ein Spezial, um das zu hecheln, weil sonst reichen die 7 Minuten bei Weitem nicht, um durch alle Probleme dieses neuen Safe Harbors durchzugehen, denn der ist leider nicht sehr, sehr einfach.
Das wäre ja auch was Neues, wenn das einfacher wäre. Aber wir gehen mal lieber zum dritten Thema über. Wir haben einen Beschluss des BfH, ich habe es vorher angekündigt, zur Frage, sind E-Mails aufbewahrungspflichtige Handels- und Geschäftsbriefe? Beschluss vom 30. April 2025, Aktenzeichen ist hier an der Stelle 11R15/23, für die, die sich nochmal das nachlesen wollen. Der BfH hatte hier einen Fall zu bearbeiten, vor Instanz bei FG Hamburg, wo es um die Frage ging, in welcher Form die Vorlage von E-Mails angefordert werden können. Also sicherlich ein Problem oder eine Fragestellung, die in der Praxis immer mehr sozusagen im Vordringen ist, dass also verwaltungsseitig hier die Vorlage von E-Mails angefordert werden. Und hier ging es eben dann um die erste grundlegende Frage, ist das sozusagen zulässig? Und der BfH, das ist für mich das eine, was entscheidend ist, bestätigt insoweit die Vorinstanz, dass auch solche E-Mails grundsätzlich als aufbewahrungspflichtige Unterlagen nach 147 Absatz 1 Abgabenordnung qualifizieren können. Hier insbesondere die Handels- und Geschäftsbriefe in den Nummern 2 und 3, die eingehenden und ausgehenden an der Stelle. Und dazu gibt es noch die Nummer 5, die sonstigen Unterlagen, die mit einer steuerlichen Relevanz, die mal ein bisschen weiter noch formuliert sind. Und ja, da ist es eben hier in dem Fall so gewesen, dass also ums im Rechnungspreisfall ging und eben bestimmte Unterlagen in E-Mails angefordert werden, die also hier diese Qualifikationsmerkmale erfüllen. Und der BfH kommt zu dem Schluss, die Form ist hier also nicht entscheidend. Auch solche E-Mails können da grundsätzlich mit drunter fallen und sind dementsprechend vorzulegen. Aber im Sinne eines Ausgleichs ist es auch so, nur diese Unterlagen müssen vorgelegt werden. Es geht jetzt also nicht, dass man sagt, Verwaltungsrat, ich will mich mal alles mal haben, so ein Gesamtjournal soll vorgelegt werden. Das wurde ausdrücklich abgelehnt und es wurde auch dem Steuerpflichtigen eingeräumt, das sogenannte Erstqualifikationsrecht, was die Verwaltung im BMF-Schreiben auch vorsieht, dass also eine Erstqualifikation durch den Steuerpflichtigen erfolgen kann. Ja, also das ist der Versuch, hier so ein bisschen einen Ausgleich zu erreichen. Heißt aber jetzt auch für die Praxis, dass man zukünftig wahrscheinlich noch sich darauf einstellen muss, dass diese Vorlage derartiger Briefe möglicherweise auch noch häufiger in der Praxis zu sehen ist. Und heißt natürlich auch für die, ich sag mal, Organisation in der Steuerabteilung, Christian, bin ich bei dir, natürlich eine ganz spannende Frage, wie man das jetzt dann zukünftig macht. Weil diese Geschäftsbriefe, die zu definieren, ist ja auch eine eigene Kunst. Und ich sag mal, bis dato, wie wird es denn eigentlich so allgemein in der Praxis, wenn ihr jetzt, man muss jetzt nicht über natürlich euer Unternehmen reden, aber auch insgesamt in der Praxis, wie geht man damit eigentlich um? Weil es gibt ja verschiedenste Abteilungen, die da ja sozusagen agieren. Und der Begriff Geschäftsbriefe ist ja jegliche Art von geschäftlicher Verkehr, ist sehr weit. Muss man jetzt zukünftig also in der ganzen Organisation eigentlich jetzt durch Schulungsmaßnahmen durchlaufen, versuchen zu bestimmen, was ist ein Geschäftsraum, was ist nicht, im Sinne einer Compliance, um zukünftig als Steuerabteilung lieferfähig zu sein, wenn solche Anfragen kommen. Die andere Alternative wäre natürlich zu sagen, dann im Nachhinein diese Qualifikation zu machen. Das dürfte sicherlich aufwendig sein an der Stelle. Wie ist da die Reaktion von dir auf diese Entscheidung? Die ist, glaube ich, hat es durchaus in sich, ne?
Ich sehe die Entscheidung durchweg positiv. Du hast es ja schon dargestellt. Also der wichtige Punkt ist ja auch der restriktive, dass nämlich kein Gesamtjournal verlangt werden darf. Und zwar weder auf der Basis vom 147 AO noch auf der Grundlage der Regelung zur Durchführung der Außenprüfung, weil das Gesamtjournal ja erst anzufertigen wäre. Auch in der Außenprüfung sind Vorlagen nur dann verpflichtend, wenn ich ein Journal schon erstelle. Haben sollte, ja, aber ich kann eben nicht die Erstellung verlangen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut und dass damit auch das Erstqualifikationsrecht des Steuerpflichtigen gestärkt wird. In der Praxis ist es natürlich so, dass man ja nicht nur die deutsche BP im Blick haben muss, sondern wir im Konzern eben mit einer ganzen Menge an Ländern zu tun haben und das Thema E-Mail und Geschäftsbriefe oder E-Mail als Geschäftsbrief ja nicht nur in Deutschland diskutiert wird, sondern in vielen, vielen anderen Ländern. Das heißt, man braucht eine konsistente Vorgehensweise, die auch das Miteinander im Konzern nicht lahmlegt. Man kann jetzt ja nicht hingehen, kann sagen, keine E-Mails mehr schreiben. Das wäre auch vollkommen daneben, weil tatsächlich steht in den E-Mails nichts Schlimmes drin, in der Regel. In der Regel bezieht sich jetzt nicht auf uns, sondern in der Regel über alle. Es gibt bestimmt auch Fälle, wo mal was Schlimmes drin steht. Was wir schon seit vielen Jahren haben, ist eine allgemeine Kommunikationsvorgabe, dass man in E-Mails, fällt mir selber sehr schwer, scherzhafte, ironische, sarkastische oder sonstige Anmerkungen besser unterlassen sollte und dass man präzise formuliert. Und das ist eben gerade im Ping-Pong ab und zu mal schwer. Und wenn man sich gut kennt, dann schreibt man natürlich mal was salopp. Das kann natürlich, wenn es dann isoliert vorgelegt wird, zu Missverständnissen führen. Und da muss man eben sich selber immer hinterfragen, wenn ich das jetzt schreibe, mein Gegenüber versteht das richtig, aber würde ein Betriebsprüfer das vielleicht in den falschen Hals bekommen? Ja, das ist für eine generelle Kommunikation, glaube ich, das ist ein Softfaktor, aber ein ganz wesentlicher Faktor, dass man das im Blick hat. Was wir nicht machen, ist, dass wir Vorgaben machen, dass zu irgendwelchen Themen nicht kommuniziert werden soll, weil wir machen nur compliante Themen. Und wenn wir versuchen, das war ja ein Fall, wenn ich das richtig gesehen habe, bei dem es um Verrechnungspreis im Wesentlichen ging, bei der Verrechnungspreisfestlegung versuchen wir, die geltenden Bestimmungen zu treffen. Das heißt, wir können auch ohne Probleme jede Dokumentation dazu vorlegen. Jetzt hast du angesprochen, dass es natürlich auch außerhalb der Steuer, also im Konzern, vielleicht mal irgendwas gibt. Das wird man nie in den Griff kriegen. Man wird nie vermeiden können, dass irgendwo im Geschäft irgendwas, aus welchem Grund auch immer, vielleicht eine Stützungsmaßnahme, wo man irgendeine P&L in einem Land stützen wollte, aus nicht steuerlichen Gründen, by the way, dass es sowas mal gibt und dass sich das in dem E-Mail wiederfindet. Da kann man tatsächlich immer nur wieder schulen, auf die Grundsätze hinweisen und auf den gesunden Menschenverstand hoffen, dass sich alle Kollegen an die Vorgaben, die wir in den Verrechnungspreisrichtlinien gesetzt haben, halten. Mehr kann man meines Erachtens nicht machen.
Aber Christian, nur mal die kurze Nachfrage, jetzt wirklich auch von der Praxis. Es gibt ja wirklich nur die Anforderungen Geschäftsbriefe und eben der sonstigen Unterlagen, der ja das Griff ein bisschen schwammiger ist. Jetzt nehmen wir mal einfach aus der Steuerabteilung, um das nicht so ausbordend werden zu lassen. Wie will man das handhaben? Muss man dann den Mitarbeitern sagen, überleg, ist das ein Geschäftsbrief und leg das dann separat ab? Macht man das dann auch vielleicht später dann erst, wenn die Anfrage kommt? Das ist dann natürlich aufwendig, wenn man das macht. Oder ist es vielleicht zukünftig sogar so, dass man zukünftig, Stichwort KI, wir sind ja hier ein sehr nach vorne gerichteter Podcast, dass man nicht zukünftig sagen muss, es gibt so ein digitales Abordnungssystem, weil der Mitarbeiter im Zweifel das ja vergisst an der Stelle und na, wie das da so ist im Alltag, der hat ja tausend andere Sachen sozusagen auch zu tun, muss man dann zukünftig so ein digitales Archivierungssystem machen und dass, wenn die E-Mail rausgeht, man sagt, fällt das jetzt unter eine Nummer und dann wird das abgelegt, weil wenn die Anfrage kommt, muss man ja dann ansonsten rückwärts gerichtet alles dann vorbereiten. Gibt es da schon so Gedanken irgendwie aus deiner Sicht?
Also wir haben natürlich die Vorgabe, dass geschäftsrelevante E-Mails wie auch andere geschäftsrelevante Unterlagen zu archivieren sind und dann auch aufzubewahren im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Die gibt es schon. Die Frage ist, wie gehe ich sie dann durch? Archivieren, dem tut man ja schon Genüge, wenn ich es einfach in Ordner verschiebe und ablege und es ist halt dann da. Die Frage ist, wie finde ich es denn? Und da habe ich ja die Erstqualifikation. Bislang sind die Suchen, ich würde mal sagen, nicht sehr komfortabel, aber mit Copilot 360, was ich regelmäßig zum Suchen verwende, wird es immer, immer besser. Aus meiner Sicht erübrigt sich damit, dass ich mir im Vorfeld eine komplizierte Struktur überlege, sondern ich werde relativ zeitnah in der Lage sein, dass ich mit Tools wie Copilot durch meine Inbox und durch die Ablagefolder gehen kann und dann mit bestimmten Suchprompts mir die relevanten Sachen raussuchen lasse. Die muss ich dann selber natürlich nochmal manuell durchgehen, aber das ist ja das, was unter Erstqualifikation zählt. Aus meiner Sicht wird das reichen.
Genau, es geht natürlich jede Menge andere Tools von, weiß ich, anderen Anbietern wie Google Anthropology und ähnliches. Also um das da klarzustellen, dieser Podcast wird nicht gesponsert an der Stelle durch irgendwelche, muss man in heutigen Zeiten ja auch sagen, wir machen das hier komplett unentgeltlich an der Stelle. Ja, das ist nebenbei.
Riesen gewesen, also. Genau.
Die Zeit vergeht ja wie immer, wenn man sich gut unterhält. Wir sind schon wieder über die halbe Stunde hinweg. Ich darf nochmal in die Runde schauen, mich ganz herzlich bedanken für die interessante Diskussion. Ich hoffe, es war wieder etwas mit dabei. Wir gehen langsam auf die 100. Ausgabe zu und sind da auch dabei, uns machen wir uns ein bisschen Mühe, vielleicht da ein bisschen auch was Besonderes dann auch zu bieten. Direkt hier im Anschluss haben wir übrigens auch unsere Redaktionskonferenz, wo wir in den nächsten Folgen planen und sicher über die 100. Sendung auch sprechen. Ich werde jetzt bewusst nichts verraten, um den Spannungsbogen zu erhalten und darf deswegen mich eigentlich jetzt hier noch verabschieden und hoffe, dass sich alle wieder zu Hause auch bei der nächsten Folge einschalten. Besten Dank, viele Grüße und bis bald.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.